Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir jetzt vor diesen guten und gnädigen Herrn kommen dürfen, der nichts und niemand braucht, wie Joel es so toll gesagt hat. Herr, wir beten dich an und wir sprechen zu dir und an keiner Stelle sagst du uns, ah, das habe ich mir schon immer gewünscht. Herr, du brauchst nichts und niemand. Und die Tatsache, dass wir jetzt mit dir Gemeinschaft haben dürfen und in dein Wort schauen dürfen und dir singen dürfen, Herr, wir sind hier die Beschenkten. Du bist hier der Geber jeder guten Gabe. Herr, du hast uns nicht nur diese Gaben gegeben, sondern du hast uns auch dein Gesetz gegeben. Herr Jesus, und du weißt, wo wir sind in der Bergpredigt. Herr, und ich bete, dass das passiert, was auch damals passierte. Herr, dass jede Selbstgerechtigkeit, die jetzt hier in diesem Raum ist, zerstört wird. Und dass wir alle von ganzem Herzen sagen, Herr, dass wir schuldig sind. Schuldig, weil wir gegen dein Gesetz gesündigt haben, und zwar jeder hier. Herr, heute stellen wir die Frage, beziehungsweise du stellst die Frage, wer ist wirklich ein Mörder? Herr, und wir werden sehen, dass wir alle dazugehören, weil dein Maßstab so hoch ist. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir jetzt mit Ernsthaftigkeit diese ernste Frage behandeln und dass du sprichst. Herr, deine Kinder hören. Wir bitten dich darum, dass dein Wort jetzt in Kraft gepredigt wird, Herr, dass wir Freude haben, dass wir überführt werden, dass wir ermutigt werden und besonders, dass wir so mit Liebe zu dir erfüllt werden, weil du das Gesetz für uns erfüllt hast, Herr. Lieber Heiland, unsere Bitte, komme du auch in meiner Schwachheit, Herr, und rede du. Herr, wir wollen dein Wort als das annehmen, was es ist. Es ist das heilige, unvergängliche Wort Gottes, Herr. Und es, ja, du sagst, du bist das Wort Gottes. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns jetzt durch das geschriebene Wort zum lebendigen Wort führst. In Jesu Namen. Amen. Ja, Leute, es ist eine Freude, wieder mit euch Jugend feiern zu dürfen. Und besonders im Sommer, wenn ihr durch die Tür unten geht, ist es nicht herrlich, dass wir so eine Klimaanlage hier bei uns in der Gemeinde haben. Also im Sommer ist es so schön kühl, im Winter leider auch. Ja, aber hier oben ist irgendwie nicht so kühl, ne? Vielleicht machen wir unten im Gang das nächste Mal Jugend. Also, es freut mich sehr, dass viele heute da sind, obwohl einige auch auf der E21-Konferenz in Hamburg sind. Und wir, beziehungsweise Jesus, stellt heute die wichtige Frage, wer ist ein Mörder? Wer ist wirklich ein Mörder? Wisst ihr, das Thema Mord ist bis heute ein Thema in unserer Gesellschaft. Und wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wir haben es immer noch nicht geschafft, den Mord zu ermorden. Immer noch ist Mord ein Thema. Immer noch haben wir es nicht geschafft, als Menschheit dieses Thema beiseite zu schaffen. Es ist so aktuell. Und das war es schon immer. Kriege, Amokläufe, Ermordungen und auch Abtreibungen. Abtreibung ist, denke ich, der Höhepunkt unserer Gesellschaft, was das Thema Mord anbelangt. Und das Interessante ist, Leute, bis heute ist Mord falsch. An keiner Stelle hat der Mensch jemals gesagt und das wirklich gemeint, dass Mord okay ist. Und es zeigt uns, so wie C.S. Lewis es gesagt hat, in uns ist ein Gesetz, ein inneres Gesetz, das uns davon überführt, dass Ermorden oder Mord und Totschlag nicht richtig ist. Und somit sehen wir, dass Mord ein äußerst geistliches Thema ist. C.S. Lewis sagt, dort, wo ein Gesetz ist, gibt es automatisch auch einen Gesetzesgeber. Und die Frage, warum ist da etwas in uns, was uns sagt, das ist falsch, das ist gut, das ist böse? Warum ist da etwas in uns, was sagt, töten oder morden ist falsch? Und das zeugt davon, jemand hat das in uns hineingelegt. Und dieserjenige ist niemand Geringeres als der, der uns auch erschaffen hat. Und das ist Gott, der Schöpfer, Jesus Christus. Und somit ist ein Hinweis auf Gott in allen Menschen drin. Heute wird so viel darüber geredet und auch gelehrt, von der Evolutionstheorie Survival of the Fittest. Und ich möchte euch nur einen ganz, ganz kleinen Einblick geben, wie kontrovers dieses Thema ist. Während gelehrt wird, dass der Stärkere immer gewinnt und letztendlich auch über den herrscht und den besiegt, der nicht so stark ist, ist etwas in uns, was uns immer davon bestätigt, dass das eigentlich falsch ist. Wenn wir das NS-Regime nehmen, keiner heute würde doch sagen, das, was sie gemacht haben, das war gut, das war richtig. Sondern alle ausnahmslos, Christ oder nicht Christ, das war falsch. Jetzt könnte man meinen, ja, okay, aber das dient ja der Gesellschaft, wenn man nicht jemanden ermordet. Aber es geht weit darüber hinaus. Ein Mensch begibt sich selbst in Lebensgefahr, um jemanden zu retten, der für die Gesellschaft keinerlei Nutzen mehr hat. Und wenn er es nicht tut, plagt ihn sein Gewissen. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine zerbrechliche, behinderte Oma liegt am Straßenrand, weit und breit ist niemand. Und du läufst vorbei und du bist spät dran. Niemand würde entweder sie einfach dort liegen lassen und einfach weitergehen und nie wieder daran denken. Also in uns ist etwas, was uns etwas befiehlt. Und das habe ich gerade vergessen, wenn die Oma gerade wirklich, da kommt ein Zug, sie liegt auf der Gleise, keine Ahnung, warum sie da liegt. Der Zug kommt und du weißt, ey, ich muss was machen. Und wenn ich es nicht mache, dann plagt mich mein Gewissen. In uns ist etwas, was uns sagt, Morden ist falsch. Und Gott, der Gesetzesgeber, hat das in uns hineingelegt. Und das Schöne ist, dass heute der Gesetzesgeber selbst uns dieses Gesetz auslegt, das so missverstanden wird. Wisst ihr, bis heute ist das der Maßstab, um ein guter Mensch zu sein. Ihr alle habt schon diese Gespräche geführt und dann kommt irgendwann die Frage, zumindest so nach der Methode, die wir so gelernt haben, ja, bist du denn ein guter Mensch? Und die meisten sagen, ja, also ich bin besser als andere. Und dann sagt man, ja, warum? Und wie oft kommt dann die Antwort, ja, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und genauso war das früher. Genauso war das früher und das war der Maßstab, um ein guter Mensch zu sein. Aber was genau bedeutet dieses Gesetz? Und Jesus, der Gesetzesgeber, legt uns heute sein Gesetz aus. Und er beantwortet die Frage, die so viel tiefer geht als nur das Äußerliche. Wer ist wirklich ein Mörder? Jesus zeigt uns in 4 unterschiedlichen Situationen, in denen das Gesetz, du sollst nicht morden, gebrochen wurde. In gewisser Weise machen wir heute so ein bisschen Detektivarbeit. Und ihr kennt mit Sicherheit alle Sherlock Holmes, ne? Ich stehe so auf die Filme. Aber Jesus ist so viel besser. Sherlock Holmes kann nur das untersuchen, was er sieht, irgendwelche Indizien, aber er kann nicht in den Menschen hineinschauen. Jesus schon. Deswegen geht Jesus so viel tiefer, bis er am innersten Punkt des Menschen angekommen ist, nämlich beim Herzen. Wir lesen den heutigen Bibeltext in Matthäus Kapitel 5. Verse 21 bis 26. Und hier heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Aber ich sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Bevor wir mit den 4 Situationen anfangen, möchte ich euch ein ganz kurzen Rückblick geben und dadurch auch eine Einführung machen in unseren Text, weil heute beginnt in gewisser Weise ein neuer Abschnitt in der Bergpredigt. Wir haben das letzte Mal, Vers 17 bis 20, dass Jesus dem Gesetz Gottes höchste Priorität gibt. Er sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Ich bin gekommen, um den ursprünglichen Maßstab wieder herzustellen, den ihr, Pharisäer und Schriftgelehrte, entstellt habt. Ich bin gekommen, um euch zu zeigen, dass das Gesetz Gottes unvergänglich ist und dass auch nicht das Kleinste davon vergehen wird. Und demnach sind wir auch dem kleinsten Detail, und er sagt, dem kleinsten Strichlein von diesem Gesetz verpflichtet. Die Leute dachten, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, was uns zeigt, wie sehr die damalige Gesellschaft das Gesetz Gottes fehlinterpretiert hat und missverstanden hat. Und das lag an der Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben ihre eigenen Gesetze aufgerichtet und haben Gottes Gesetz beiseite geschoben, genauso wie das heute ist. Und dann kommt der erschreckende Vers 20. Und bevor ich den lese, früher gab es die Meinung, beziehungsweise das war so üblich, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten diejenigen waren, die das Gesetz erfüllen. Man hat auf sie geschaut und dachte, oh, das ist die religiöse Elite. Oh, die sind wirklich geistlich, die sind heilig. Und dann kommt der erschreckende Vers, wo es Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was als nächstes kommt in dem Kapitel, ist die ganz praktische Anwendung von diesem Vers, nämlich Jesus zerstört jede Selbstgerechtigkeit. Jede. Und er beginnt mit dem Gesetz, du sollst nicht morden. Und er stellt die ursprüngliche Intention Gottes wieder her und zeigt es den Menschen, die verloren gegangen ist. Jesus, bis zum Ende des Kapitels geht Jesus die Themen durch. Mord, Ehebruch, Schwören, Vergeltung, Hass. Und alles mündet in diesem Vers 48. Ihr aber nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ihr seht schon, das Ziel bis dorthin ist zu zeigen, niemand kann das erreichen. Alle sind schuldig. Und damit fangen wir heute an. Jesus benutzt somit das Gesetz als Zuchtmeister, um allen Menschen zu zeigen, niemand kann es halten. Besonders nicht in der ursprünglichen, gewollten Intention. Wir sehen hier bis zum Ende des Kapitels immer ein Muster. Jesus beginnt mit den Worten, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Schaut mal in Vers 21, da beginnt es, ihr habt gehört, und dann später, ich aber sage euch. Schaut mal in Vers 27, genauso, ihr habt gehört. Vers 31, es ist aber gesagt. Dann Vers 33, wiederum habt ihr gehört. Vers 38, ihr habt gehört und so weiter. Und die Frage, die wir zuerst beantworten müssen, was meint Jesus hier, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist? Widerspricht Jesus hier dem Alten Testament, wenn er sagt, aber ich sage euch? Das ist ja so eine übliche Auslegung. Im Alten Testament ist Gott so und so, aber im Neuen Testament ist er so und so. Er ist nicht mehr so, wie er früher war. Und das passt wie die Faust aufs Auge mit dieser Interpretation, zu sagen, ja, Jesus kommt, um das Alte Testament beiseite zu schaffen. Aber das ist nicht der Fall. Wisst ihr, Jesus sagte zu den Pharisäern ganz oft die Frage, habt ihr nicht gelesen? Aber zu seinen Jüngern und zu den Zuhörern sagt er, habt ihr nicht gehört? Und ich nehme euch ein bisschen mit in die Geschichte, und da hilft uns Martin Lloyd-Jones, der uns aufklärt, dass die hebräische Sprache nach der Gefangenschaft, nach der babylonischen Gefangenschaft verloren gegangen ist. Somit sind wir in einer ähnlichen Situation wie im Katholizismus im 17. Jahrhundert, dass diejenigen, die das Gesetz auslegten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren und die auch ermächtigt waren, die Schriften zu lesen, zu interpretieren. Und damit haben sie sehr, sehr, sehr viel Macht, weil das Volk, das normale Volk, es nicht verstehen konnte. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu den Zuhörern nicht, ihr habt gelesen, sondern ihr habt gehört. Und das, was Jesus macht, ist, er widerspricht nicht dem Alten Testament. Er widerspricht den Auslegungen der Pharisäer und der Schriftgelehrten und er zeigt ihnen, Leute, das ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Gesetzes. Inwiefern haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten das Gesetz entstellt? Pass auf, sie haben das Gesetz reduziert auf den Akt des Mordes. Das war's. Sie haben diesem Akt eine gewisse Konsequenz gegeben. Wir haben ja gelesen, der ist schuldig vor dem Gericht. Mit anderen Worten, du bringst jemanden um, okay, dann spürst du die Konsequenzen dann entsprechend bei dem lokalen Gericht. Gottes Gericht wird hier nicht mal erwähnt. Bedeutung, wenn jemand niemand ermordet, hält er das Gesetz. Und Morde waren früher sehr selten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus genau deswegen, genau mit diesem Gebot anfängt, das eigentlich an fünfter Stelle erst ist. Er benutzt das Gebot, von dem die Leute damals, und besonders die Pharisäer und Schriftgelehrten, zuallererst sagten, das halte ich. Und Jesus nimmt genau dieses Gebot und zerfetzt jede Selbstgerechtigkeit. Er nimmt das Gebot, wo alle ohne Probleme sagen konnten, das halte ich. Und Jesus zeigt ihnen, es geht so viel tiefer. Ich habe in einem Kommentar diesen Satz gelesen. Vielleicht wollte Jesus gerade an dem Gebot, das die Juden am wenigsten zu verletzen glaubten, den Mangel an Gerechtigkeit aufdecken. Davon bin ich überzeugt. Und Jesus zeigt uns, ey, wenn ihr niemanden ermordet habt, physisch, heißt es noch lange nicht, dass ihr nicht dieses Gesetz gebrochen habt. Ich erinnere euch an das, was Paulus sagte in Philipper 3,6, braucht ihr nicht aufschlagen. Nach der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, war ich untadelig, schreibt er noch von vor seiner Bekehrung. Weil er genau das Gesetz so interpretiert hat. Ich habe niemanden umgebracht, ich bin untadelig in diesem Punkt. Und genauso wie der reiche Jüngling in Matthäus 19,22. Was sagte er zu Jesus? Alle diese Gebote habe ich erfüllt. Was fehlt mir? Genauso wurde das Gesetz interpretiert. Du hast niemanden umgebracht? Alles gut. Du hältst dieses Gebot. Aber Leute, Gott hat uns die 10 Gebote nicht gegeben, damit wir sie halten können. Sondern er hat uns die 10 Gebote gegeben, damit wir sehen, dass niemand sie halten kann. Aber wie will Jesus das machen? Dass er selbstgerechten Menschen zeigt, dass sie gegen dieses Gesetz verstoßen haben, die doch niemanden umgebracht haben. Wie will Jesus das machen? Wie will Jesus uns davon überzeugen, dass wir schuldig geworden sind, wenn wir niemanden physisch umgebracht haben? Jesus nimmt uns mit hinein in 4 Situationen. Und wie so oft geht Jesus ganz tief ins Herz des Menschen hinein. Nicht äußerlich, sondern innerlich. So lasst uns hören, wie der Gesetzesgeber sein Gesetz auslegt. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Wer zürnt, ist ein Mörder. Ich lese nochmal diese Stelle. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Das heißt, Zorn allein bedeutet nach dem Maßstab Gottes, du bist ein Mörder. Ich hoffe, es wird dir langsam etwas banger, weil du langsam merkst, du bist umgeben von Mördern um dich herum. Und auch ein Mörder spricht zu dir. Warum beginnt Jesus hier? Weil das die Wurzel ist von jedem Mord. Niemand bringt jemanden um, weil er ihn gern hat, sondern jeder, der mordet, physisch mordet, begeht diesen Mord, weil da etwas in ihm ist, das diesen Menschen loshaben will. Das sagt, lieber, weiß was ich, lebe ich mit den Konsequenzen mein Leben lang, aber diesen Menschen muss ich töten. Hier beginnt der Mord im Herzen mit Zorn, mit Wut. Und seht ihr, in Vers 21 heißt es, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Und Jesus nimmt den zweiten Teil, setzt aber etwas anderes davor. Schaut mal, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, und jetzt kommt das Gleiche, wird dem Gericht verfallen sein. Mit anderen Worten, Jesus nimmt die Strafe für einen physischen Mord der Pharisäer und nimmt diese Strafe, fügt sie an eine Stelle ein, von der die Pharisäer sagten, das ist nicht so schlimm. Und somit setzt er die Messlatte sehr hoch. Wisst ihr, und genau das haben die Pharisäer gemacht. Ich habe niemanden umgebracht, aber wenn sie es gedacht haben, dann hielten sie das schön für sich und waren der festen Überzeugung, sie haben das Gesetz gehalten. An dieser Stelle müssen wir fragen, ist Zorn denn immer falsch? Ist Zorn immer gleich Mord? Und wir müssen zu der Antwort kommen, nein. Wir müssen hier differenzieren. In Jakobus 1,19, da heißt es, seid langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Jakobus schreibt an dieser Stelle nicht, seid langsam zum Reden, zürnt niemals und seid schnell zum Hören, sondern langsam zum Zorn. Und in Epheser 4,26, da heißt es auch, zürnt ihr, so sündigt nicht. Wir sehen bei Jesus auch, dass er manchmal sehr zornig war. Ihr erinnert euch an die Tempelreinigung, wie er Tausende von Leuten aus dem Tempel getrieben hat und laut gerufen hat, dieses Haus soll ein Bethaus sein. Ihr erinnert euch an Markus Kapitel 3, Vers 3, wo Jesus einen mit der verdorrten Hand heilte und die Pharisäer haben nur darauf gewartet, dass er das macht. Und er stellt ihnen eine Frage und dann heißt es, und er sah sie an mit Zorn. Also Zorn bedeutet nicht gleich Mord. Und ich denke, man kann das so formulieren. Sobald der Zorn entsteht, weil man selbst verletzt wurde und man steht für seine Ehre ein, dann ist es gleichzusetzen, laut Jesus, mit dem Mord. Aber das, was wir bei Jesus sehen, ist, er war zornig aufgrund der verletzten Ehre seines Vaters. Und wenn der Name des Herrn in den Dreck gezogen wird, oh, da geht es uns auch nicht gut. Und dann dürfen wir zornig sein, aber gemäß der Schrift und niemals gewalttätig. Leute, und wann sind wir zornig? Wann sind wir zornig, wenn es um uns geht? Wenn wir verletzt wurden? Wenn wir ungerecht behandelt wurden? Wenn wir etwas wollen und nicht bekommen? Leute, und selbst dort, wo wir uns in so Situationen zurückhalten und uns zusammenreißen, unsere Gedanken für uns behalten, es niemand mitbekommt. Und wir diesen Zorn hegen, sagt Gott zu uns, du bist schuldig. Du hast das Gesetz gebrochen. Und von diesem Zorn schreibt Paulus, alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und deswegen müssen wir heute die Frage stellen, hegst du Zorn in deinem Herzen? Gegen irgendjemanden? Freund, Freundin, Ehepartner, Vater, Mutter, Onkel, Mitschüler, Mitstudenten, Mitazubis? Hegst du jetzt Zorn in deinem Herzen? Hast du Wut? Hast du Bitterkeit? Meidest du jemanden? Du bist schuldig, wenn es dabei um dich geht. Wisst ihr, aber es geht nicht nur um jetzt, sondern es geht darum, ob du jemals zornig warst, weil du verletzt wurdest. Und wir merken langsam, wir alle sind schuldig. Wir alle sind schuldig. Jeder einzelne von euch ist ein gefährlicher Serienmörder. Nicht physisch, aber geistig. Aber Jesus geht hier noch weiter. Er lässt uns nicht hier. Weil die Gefahr besteht, dass der Mensch hier an dieser Stelle immer noch sagt, solche Gedanken habe ich nicht. Jesus gibt uns ein weiteres Indiz, was offenbart, was im Innern ist. Und das ist die Sprache. Gottes Wort sagt uns in Matthäus 12,34, aus der Fülle des Herzens redet der Mensch. Wenn jemand nur über Geld redet, wenn jemand nur über Fitness redet, wenn jemand nur über Autos redet, dann wisst ihr, was da drin ist. Ja? Ein Götze namens Geld, Auto und so weiter. Und genau so ist es auch mit dem nächsten Punkt. Jesus gibt uns eine zweite Situation, indem er zeigt, dass anderen offenbar wird, was in deinem Herzen ist. Zweite Situation, wer andere beleidigt, ist ein Mörder. Vers 22, ich lese es nochmal. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Und dann, wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Racker, wird dem Synhedrium verfallen sein. Mir ist erst eben beim Lesen aufgefallen, dass wir dieses Wort ja bis heute auch haben, ne? Racker, kleine Racker. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Manchmal hilft es, die Bibel mit russischem Akzent zu lesen. Da kommt die echte Bedeutung hervor. Nein, aber das heißt was ganz anderes. Racker, oder ich weiß gar nicht, ob es, ja, auf jeden Fall. Racker bedeutet ursprünglich so etwas wie Dummkopf oder so etwas wie Hohlkopf. Und was denken wir jetzt an dieser Stelle? Alter, das ist doch total harmlos. Was will Jesus hier? Das macht doch jeder. Seid ihr schon mal mit ein paar Leuten in der Jugend Auto gefahren? Wo ihr euch vor anfangs gedacht habt, ja, das ist eine geistliche Person und dann sitzt sie am Steuer und fährt Auto und ihr wird die Vorfahrt genommen? Da denkt man sich doch oft so, wow, so, wer bist du, ey? So schnell machen wir das in Situationen, wo es uns passt. So schnell sind wir gerade mit den kleinen Beleidigungen, die nicht so sehr ins Gewicht fallen. Dummkopf, Hohlkopf, gleichzusetzen nach Gottes Maßstab, Mörder. Nicht nur, ja, Jesus geht so tief und zeigt in unserem Herzen, wenn du zornig bist, bist du ein Mörder. Und wenn du nur die klitzekleinste Kleinigkeit an deinem Nächsten auszusetzen hast, weil dir etwas passiert ist, Mörder. So einfach ist es. Die kleinste Beleidigung ist vollster Verstoß gegen Gottes Gesetz. Lloyd Jones sagte Folgendes: Töten bedeutet nicht nur physisches Töten, es behandelt mehr. Es ist der Versuch, den Geist und die Seele einer Person zu zerstören. Ein harmloses Wort. Für Jesus, Achtung, schlimmere Konsequenzen als ein echter Mord für die Pharisäer. Ich habe euch eben gesagt, die Konsequenz der Pharisäer war, der ist schuldig vor dem Gericht. Jesus nimmt diese Phrase, setzt etwas anderes davor, wer zürnt, ist schuldig vor dem Gericht. Und jetzt werden die Konsequenzen immer krasser. Jesus sagt hier nämlich, wer zu seinem Bruder sagt, Racker, wird dem Synhedrium verfallen sein. Und das Synhedrium war, ja, der oberste Gerichtshof. Nicht mal, wenn du jemanden ermordet hast, bist du bei den Pharisäern und Schriftgelehrten in der damaligen Gesellschaft dorthin gekommen. Und bei Jesus, mit dem kleinsten Wort, schuldig. Nicht nur Gericht, oberstes Gericht. Wisst ihr, und das ist bis heute so, je schlimmer die Sache, desto höher die Gerichtsebene. Und das aufgrund eines harmlosen Wortes. Leute, und wie leichtfertig gehen wir mit leichtfertigen Begriffen um? Wie oft sagen wir das? Dummkopf. Ja, aber Jesus zeigt uns, da ist viel, viel mehr dahinter, weil es offenbart, was in unserem Herzen ist. Und wenn so ein kleines Wörtlein wie Dummkopf oder Hohlkopf schon solch große Auswirkungen hat, wie ist es erst mit den Begriffen, die über Beleidigungen hinausgehen, wo wir wirklich den anderen verfluchen? Jesus nimmt uns mit hinein in die dritte Situation und da heißt es, wer seinem Nächsten flucht, ist ein Mörder. Während die kleinste Beleidigung, die wir äußern, oft noch zurückhaltend ist, so sind die Fluchwörter, die wir manchmal sagen oder die Menschen sagen, oft ohne Hindernis. Sie werden einfach losgelassen und man gibt Raum und man sagt, du und so weiter. Und ihr wisst genau, welche Wörter ich meine. Hier sehen wir das Wort du Narr. Ja, ein anderes Wort für Idiot. Etwas, was verdammungswürdig ist, laut der Bibel. Und wie ich schon eben gesagt habe, auch in der Konsequenz, was das Fluchen angeht, gibt es hier eine Steigerung. Und zwar spricht Jesus von dem Höllenfeuer. Im Urtext finden wir hier den Begriff Gehenna oder auch Gehinnom. Und Jesus bedient sich hier eines Tals, was die Juden damals sehr gut kannten. Nämlich ein Trockental im Süden Israels. Und das ist ein Tal mit einer Geschichte. Ahas und Manasse opferten dort dem Gott Moloch, also einem Götzen, ihre Kinder. Und das taten sie, indem sie ihre Kinder durchs Feuer gehen ließen. Josia war dann der König, der das letztendlich abschaffte. Aber zu der damaligen Zeit war dieses Tal eine Müllhalde mit einer in gewisser Weise Verbrennungsanlage, wo einfach der Müll verbrannt wurde. Und Historiker schreiben davon, dass über diesem Tal eigentlich immer eine Rauchwolke war. Mit anderen Worten, dieses Tal brennt immer. Unauslöschliches, beständiges Feuer. Leute, und das wartet nicht primär auf diejenigen, die physisch jemanden umbringen, die jemanden, sagen wir mal, foltern oder irgendwie physisch entstellen, aber noch am Leben lassen, sondern das erwartet die, die den anderen beleidigen mit Fluchwörtern. Also wir sehen, das kleinste Schimpfwort bis hin zum schlimmsten Schimpfwort hat ewige Konsequenzen. Lass uns ganz kurz darüber sprechen, warum ist es eigentlich so? Das Gesetz zeigt uns zwei Dinge. Erstens, Gott ist vollkommen gut und die kleinste Kleinigkeit ist ihm ein Greuel. Und der Geber des Gesetzes ist immer besser als das, was er gibt. Und das zeigt uns, Gott ist vollkommen und er kann nichts Schlechtes ertragen, in dem Sinne, dass es bei ihm sein kann. So, das Zweite ist, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und er hat ihm eine Würde gegeben. Und ihr wisst, im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gegründet auf den 10 Geboten. Und hier stellt Gott sicher, dass nicht eine Beleidigung, nicht ein schlechter Gedanke gegen dich gedacht werden soll. Also wir sehen, Gottes Gesetz ist letztendlich unser Schutz, den Gott gegeben hat, um die Gesellschaft möglich zu machen, um das Zusammenleben zu gewährleisten. Aber wir haben alle gesündigt und haben gegen dieses Gesetz verstoßen. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung und gegen ihn zu fluchen bedeutet automatisch auch gegen seinen Schöpfer zu fluchen. Hältst du dem Gesetz Gottes stand? Kannst du dir jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, ey Mann, nachdem ich das jetzt alles gehört habe, ich bin so bestätigt. Ich bin so ein guter Mensch. Aber wisst ihr, selbst wenn es jetzt noch Leute gibt, die das jetzt noch sagen könnten, Jesus nimmt deine Selbstgerechtigkeit noch mehr auseinander. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, genauso wie Camille Vasquez Amber Heard. Okay, ihr verfolgt anscheinend nicht den Prozess von Johnny Depp und seiner Ex-Frau. Also, auf jeden Fall, ich sag's euch ganz kurz. Sie ist im Zeugenstand und da gibt's eine Anwältin und die ist einfach nur, auf gut Deutsch zerstört die einfach, ja. Und da gibt's Videos und da heißt es immer Amber destroys, Camille destroys Amber und so weiter. Und genau so zerstört Jesus unsere Selbstgerechtigkeit und noch viel, viel mehr. Während Jesus bisher nur von aktivem Mord gesprochen hat, also du bist derjenige, der gegen den Nächsten zürnt, du bist derjenige, der beleidigt, du bist derjenige, der flucht, geht Jesus jetzt noch einen Schritt weiter. Aber die Frage ist wieder, wie will Jesus das machen? Jesus geht jetzt so weit und sagt, wenn eine andere Person ein Problem mit dir hat und du nicht alles in deiner Macht Stehende tust, um in Versöhnung zu leben, bist du ein Mörder. Wir kommen zum vierten Punkt. Wer nicht vergibt und Versöhnung anstrebt, ist ein Mörder. Vers 23 bis 24 lesen wir. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Also, nach Gottes Maßstab ist es ein Mord, wenn du keine positiven Schritte unternimmst, um mit jemandem, der etwas gegen dich hat, in Versöhnung zu leben. Wenn du nicht dem Frieden nachjagst, ist das nach Gottes Maßstab gleichzusetzen mit, du bist ein Mörder. Wisst ihr, und Jesus macht das ganz bewusst, weil er keine Chance lässt, kein Schlupfloch, dass hier noch irgendjemand sagen kann, ich bin nicht zornig gegen meinen Nächsten, ich beleidige niemanden, ich fluche niemanden, also halte ich das Gesetz. Das reicht nicht. Wenn du nicht strebst nach vollkommener Versöhnung mit denen, die etwas gegen dich haben, dann bist du auch ein Mörder. Martin Lloyd-Jones klärt uns jetzt von einer ganz, ganz gefährlichen Gefahr auf. Und er sagte, die schrecklichste Gefahr ist, dass man moralisches Versagen versucht zu sühnen, indem man das Böse mit Gutem ausgleicht. Ihr habt ja vorhin gelesen, die Person, die Jesus hier nennt, sie wollte etwas ganz Gutes machen. Sie geht zum Altar und bringt Opfer. Eine äußerst religiöse Tat, eine gute Tat. Gott hat das sogar befohlen, das zu machen. Aber Jesus sagt hier, stopp! Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, lass alles stehen und liegen. Versöhne dich und dann kommst du wieder. Wisst ihr, und das spricht so sehr in unser Leben hinein, besonders in uns Christen. Wisst ihr, wir bringen oft zeitliche Opfer, Geldopfer, dienstliche Opfer, aber da gibt es diese eine oder diese zwei Beziehungen von Personen, die ich meide. Aber dann singen wir, weißt du, auf der Bühne, spielen. Jetzt für mich spreche ich, spiele Schlagzeug. Und ich weiß, da gibt es diese eine Person. Und ich bringe mein Opfer vor den Herrn da und spiele mit Freuden. Aber Gott hat kein Wohlgefallen daran, wenn wir in Unversöhnlichkeit ihm Opfer bringen, ihn anbeten. Und genauso wie wir oft Experten darin sind, waren es die Pharisäer auch, die äußerlich so perfekt schienen. Sie brachten ihre Opfer, sie waren regelmäßig im Tempel. Sie hielten äußerlich das Gesetz. Sie fluchten vielleicht nicht, aber tief im Innern hatten sie viel Unversöhnlichkeit und haben sich dann auf die Schulter geklopft. Ich opfere dem Herrn. Und wie oft machen wir das? Dass wir uns denken, oh, wir bringen so viel Opfer für den Herrn, aber dabei leben wir nicht in Versöhnung mit unserem Nächsten. Und ist es nicht so, dass wir oft sagen, die Person hat's auf mich abgesehen. Die Person, die hat mich beleidigt. Die Person hat mir geflucht. Aber ist es nicht interessant, dass Jesus hier an keiner Stelle sagt, was genau zwischen den Personen ist? Jesus lässt es total offen. Was jede Situation einschließt, selbst wo du nichts wirklich falsch gemacht hast, aber du weißt, da ist Unversöhnlichkeit mit jemandem da. Martin Lloyd-Jones geht so weit zu sagen, lass Gott warten. Lass Gott warten mit deiner Gabe und geh und versöhne dich mit deinem Nächsten. Zuerst musst du mit Menschen ins Reine kommen, bevor du mit Gott im Reinen bist, so sagte er es. Es ist keine Anbetung vor Gott, wenn wir bewusst Sünde zulassen, wenn wir bewusst in Sünde leben und dann unser Opfer bringen. Mach das nicht. Mach das nicht. Leute, und hier möchte ich mich an euch wenden. Wir sind als Gemeinde nicht davon ausgeschlossen, von diesem Thema. Und ihr wisst, ihr seid alle Sünder. Und wie oft passiert das? Wie oft ist es schon passiert, dass wir uns gestritten haben, dass wir Sachen missverstanden haben und dass wir ganz genau wussten, unsere Beziehung ist gerade nicht so gut. Oh, ich habe nicht vergeben. Aber trotzdem gehen wir nicht den Schritt aufeinander zu und sagen, lass uns reden, sondern wir leben einfach so aneinander vorbei und wir ignorieren uns vielleicht sogar. Und Jesus sagt uns hier und ermahnt uns, Leute, macht euch nicht schuldig des Mordes, sondern lasst uns in Versöhnung leben. Und was sagt Paulus? vergebt, wie Christus euch vergeben hat. Und eine kurze biblische Illustration von diesem Thema. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von Samuel und Saul, wo Saul den Auftrag bekommen hat, die Amalekiter auszulöschen und nichts übrig zu lassen. Aber er hat dann den König Agag am Leben gelassen und dann hat er noch ein paar Tiere gelassen, die besten, um sie dem Herrn zu opfern. Und dann kommt Samuel und sagt, was ist das für ein Blöken der Schafe? Und Saul sagt, ja, ich habe sie extra am Leben gelassen, damit wir sie dem Herrn opfern können. Und dann kommen diese schweren Worte von Samuel, wo er sagt, hat der Herr mehr Wohlgefallen an Gehorsam oder an Schlachtopfern? Und das kann man so gut auf unseren Text anwenden. Gott hat mehr Gefallen an Gehorsam. Mit anderen Worten, wenn du in Unversöhnlichkeit lebst, dann geh hin und versöhne dich und dann komm und bete den Herrn an. Daran hat der Herr mehr Wohlgefallen, wie wenn du ihm zeitlich, geldtechnisch und weiß was ich nicht alles dienst, aber in Unversöhnlichkeit lebst. Wir kommen noch ganz kurz zu den letzten Versen, Vers 25 bis 26. Und da heißt es, ich fasse zusammen, tu es sofort und zwar vollständig. Schiebe es nicht auf, denn du weißt nicht, wie lange du noch mit der Person auf einem Weg bist, wo nicht alles gut ist zwischen euch. Oft sagen wir, ja, irgendwann, besonders ich, so eine schlimme Schwäche, so eine schlimme Angewohnheit, dass ich Sachen aufschiebe. Aber lass es nicht warten. Mach es sofort. Der Richter wartet. Und wir können hier an dieser Stelle bereits sagen, Jesus Christus, der vollkommene Richter, wartet auf dich. Und was wirst du ihm sagen? Wirst du dir auf die Schulter klopfen, nachdem du das jetzt alles gehört hast und sagen, ich halte das Gesetz? Ich glaube, Christus hat mit diesem Text unsere Selbstgerechtigkeit zerstört. Niemand ist hier in diesem Raum, der jetzt noch aufsteht und auch damals nicht, der sagt, ich halte es. Wir alle, Leute, haben gezürnt, wir haben beleidigt, wir haben verflucht, wir haben geflucht, wir haben auch auf Versöhnung verzichtet. Wir sind in allen Punkten schuldig. Aber wisst ihr, Christus ist nicht nur der Richter, sondern Christus ist auch der große Retter. Schaut mir nochmal in Vers 17. Vielleicht sind diese Worte jetzt noch gewichtvoller, als sie letzte Woche waren. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und bitte stellt euch jetzt Folgendes vor, wie Jesus auf der Erde ist und er erfüllt nicht nur das Gesetz nach dem pharisäischen Maßstab, niemanden physisch umzubringen, sondern genauso wie er es hier auslegt. Er sieht Verkrüppelte am Straßenrand und er hat keine Ablehnung gegen sie. Er sieht Blinde, die auf ihn zukommen und er empfindet keinen Ekel. Er sieht die Armen und meidet sie nicht. Er wird beleidigt. Gegen ihn wird hier dieses Gebot verstoßen, gegen den Gesetzesgeber. Er wird beleidigt und Jesus ist still. Jesus, ihm wird geflucht. Du dämonenbesessener Samariter. Die schlimmste Beleidigung damals. Und Jesus flucht nicht zurück. Und als Jesus vor dem Synedrium stand, von dem er hier auch spricht, er wurde geschlagen. Er schlug nicht zurück. Er wurde gefoltert und wehrte sich nicht. Und wisst ihr, als ob das noch nicht genug wäre. Es ist eine Sache, das alles zu ertragen und innerlich vor Wut zu glühen. Aber während Jesus das alles erduldete, war er erfüllt von vollkommener Liebe zu diesem Menschen. Er wurde ermordet. Und was betete er für seine Mörder? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da gab es noch jemand anderen am Kreuz, auch ein Mörder. Und er beleidigte ihn anfangs. Und er hing dort zurecht, Jesus nicht. Und Jesus sorgt dafür, dass dieser Mörder mit ihm im Paradies ist. Ich lese euch ganz kurz die Stelle aus Jesaja 53. Das so toll beschreibt. Jesaja 53, Verse 5 bis 7. Und hier heißt es: Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Er wurde ermordet. Das Gesetz wurde gebrochen gegen ihn, wortwörtlich. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was können wir sagen? Jesus hat als Einziger dieses Gesetz erfüllt. Du sollst nicht morden, um es denen zu schenken, die Mörder sind. Und ich ende mit dem Vers, der mir so wertvoll ist, nach der letzten Woche. Römer 10, Vers 4, müsst ihr nicht aufschlagen. Und hier heißt es: Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jesus hat das Gesetz erfüllt und er schenkt es. Diese ganze Erfüllung schenkt er denen, die an ihn glauben. Und ich will dich von ganzem Herzen dazu auffordern. Du kannst das Gesetz nicht erfüllen, Christus schon. Und wenn du als vollkommen gerecht angesehen werden willst, brauchst du ihn und ihn allein. Komm zu Jesus. Und für all diejenigen, die das bereits erfahren haben unter uns, wie froh können wir uns schätzen. Und ihr alle habt diese Gedanken, aber Gott sieht euch nicht länger als Mörder, als Gesetzesübertreter, sondern er sieht euch an als vollkommen. Wow. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, auf der einen Seite für dein heiliges Gesetz, für dein heiliges Gebot, du sollst nicht töten. Herr, worauf unser Rechtssystem basiert, wir danken dir dafür. Herr, und gleichzeitig bitte ich dich um Vergebung, Herr, wie oft ich dieses Gebot gebrochen habe und wir alle. Herr, und nicht nur das, sondern dass wir uns noch hier und da auf die Schulter klopfen und meinen, es ist doch nicht so schlimm. Herr, und das zu behaupten, bedeutet nichts anderes, als den gering zu schätzen, der uns jetzt gerade am Leben hält, der uns Luft zum Atmen schenkt, der unser Herz schlagen lässt. Lieber Heiland, wir staunen darüber, dass du, während du alles für uns erlitten hast, Herr, dass du erfüllt warst mit Gutem, selbst gegen diejenigen, ja, die dich ermordet haben, die dich gefoltert haben, die dich geschlagen haben, die falsches Zeugnis von dir gegeben haben. Und du hast an keiner Stelle falsche Gedanken gehabt, falsche Worte gehabt, falsche Taten gehabt. Wir staunen über deine Vollkommenheit und umso mehr preisen wir dich, dass du unsere Unvollkommenheit getragen hast, um uns deine Vollkommenheit zu geben. Danke, dass du das Gesetz für uns erfüllt hast, Herr. Und zwar bis ins kleinste Detail. Jesus, lass uns darüber staunen und ich bitte dich, Herr, wenn hier Leute sind, die das nicht erfahren haben. Herr, bitte schenke, Herr, dass heute, ja, diese Menschen die Glaubensgerechtigkeit bekommen und du sie als vollkommen ansiehst. Herr, und segne jetzt auch das letzte Lied und, ja, Herr, wir preisen dich.